Hallo und herzlich willkommen zur Folge 131 der Brüller auf dem Couch. Mein Name ist Spritti und ich begrüße an meiner Seite Apfelkern.
Hallo Spritti. Und neben uns Markus.
Hallo. Hallo Markus.
Hi.
Markus, was macht denn die letzte Folge?
Ja, ich habe wohl die falschen Prioritäten gesetzt und tut mir auch leid und alles. Habe ich noch nicht veröffentlicht. Ich habe es zumindest schon mal zumindest an den richtigen Ecken abgeschnitten irgendwo liegen.
Aber schön, schön.
Dazu gehört ja auch noch, dass man irgendwie so ein bisschen diesen Blogpost formatiert und das Ganze rausschickt. Und ja, tut mir leid.
Und überraschenderweise haben wir auch kein Feedback bekommen zur letzten Folge.
Ja, das hat mich auch gewundert. Ja, tut mir leid. Wird wieder passieren.
Ja, das befürchten wir auch.
Ja, aber ich habe auch eine positive Nachricht. Ich glaube, wir haben schon mal in einer Folge darüber gesprochen. Ich habe eine Kokosnuss gefunden.
Wir haben keine Folge, aber wir haben eine Kokosnuss. Wut, wut.
Ich habe ja gesagt, dass ich hier nie bei meinen Supermärkten in der Ecke was finde. Und dann war ich mal in einer anderen Ecke, bin dann mal in den Supermarkt gegangen. 10 Kilometer weiter entfernt. Und tada, hatten sie dann eine Kokosnuss. Und ja, dann habe ich natürlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt, zumindest in so einer geschlossenen Form, wie so halt so eine Kokosnuss wächst. Und dann musste ich mich natürlich erstmal schlau machen, wie man die aufmacht und so. Und dabei habe ich auch ein bisschen gelernt, dass zum Beispiel die Kokosnuss einen Äquator hat oder das zumindest so als Begriff bei der Kokosnuss gibt und dass die auch drei Punkte hat, wie so eine Bowlingkugel, nur ganz nah aneinander. Und wenn die schon sehr dunkelbraun sind, sollte man sie eigentlich nicht im Geschäft holen, weil dann Bakterien oder sowas dran sein können oder die schon ein bisschen älter ist. Und bevor man sie kauft, soll man immer die Kokosnuss schütteln und hören, ob Wasser drin ist.
Wasser drin ist.
Genau.
Und, wenn sie alt ist, ist keins drin, ne?
Genau. Und diese drei Stellen sollten halt nicht zu dunkel sein. Bei mir waren sie schon halbwegs dunkel, da gab's keine hellen, aber hat am Ende trotzdem geschmeckt. Das Dämliche war nur, irgendwie habe ich keinen Hammer gefunden oder irgendwo was, wo ich das aufmachen kann. Habe mir natürlich vorher so angelesen, wo ich eigentlich draufkloppen soll und wo, dass man vorher das Wasser rausholen kann. Nämlich eins dieser Löcher ist meistens immer weich und da kann man dann relativ einfach mit dem Messer durchbohren und vorher das Wasser ablassen. Und dann nachher mit einem Hammer draufhauen. Aber ich habe mit dem Topf draufgehauen.
Ja, geht auch.
Aber hat geschmeckt und war super.
Ich mache das immer so, ich spanne die in, wie heißt denn das, so ein Schraubzwinge? Schraubstock. Dann kann ich halt mit dem Hammer und Nagel eins von den Löchern oder am besten zwei, dann geht's besser. Klar, muss ja Luft rein danach. Aufschlagen, dann dreht man es um, lässt das Wasser im Gefäß ablaufen. Und dann machen wir es eigentlich so, dass wir die ansägen und dann kann man es knacken, wenn man da reinhammert. Mit so einem, wie heißt denn das Ding?
Weiß ich
Meißel.
Nicht.
Ja.
Ach so, ja.
Meißel. Zum Halbieren halt.
Ja, und manche essen das dann halt mit dieser, es gibt da unten noch so eine kleine Holzhaut oder ich weiß nicht, wie man das nennt, ne? Unter diesem Kokosnussfleisch, die man eigentlich immer mit abzieht und viele essen das mit. Ich habe es auch mal mit versucht. War jetzt nicht so mein Fall, weil das noch so ein bisschen doch recht hart ist. Kann man dann aber auch mit dem Messer noch abschneiden. Ja, so mein exotisches Erlebnis. Mal wieder eine Kokosnuss gegessen. Juhu.
Kokosaffen. Couch. Couch. Ja.
Wenn ihr euch also fragt, wer hat die Kokosnuss geklaut? Markus war's.
Genau.
Ja. Dann steigen wir mal ein mit dem Ort der Woche.
Ja.
Und ich habe ja in der letzten Folge, die ja noch nicht veröffentlicht wurde.
Ach, die meisten Leute hören sowieso aus der Konserve. Für die ist das ganz egal.
Ja, aber sobald sie das hier hören, wissen sie genau, was passiert ist, du.
Ja, hätten wir mal nichts gesagt.
Das hättest du wohl gerne. Da habe ich auf jeden Fall versprochen, dass der Ort der Woche mit dem kürzesten Namen oder irgendwie sowas wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich auch inspiriert, weil wir so oft über Yo gesprochen haben.
Yo.
dass unser Ort der Woche diesmal noch kürzer ist als Yo. Nämlich einfach nur Y.
Why?
Genau. Why liegt nämlich in Matanuska-Sustina.
Ach, genau.
In Alaska.
Oh.
Das ist wohl ein relativ kleiner Ort, so mit knapp 1000 Einwohnern. Und total unspektakulär. Ist auch nicht wichtig, den habe ich nur durch Zufall entdeckt, dass es den gibt. Eigentlich bin ich nämlich aufmerksam geworden auf den also der wird übrigens Y ausgesprochen in Alaska.
Okay.
Y? Ja. I ist eine Gemeinde in der Picardie in Nordfrankreich an der Somme.
Ah.
Ja, da bin ich ursprünglich auf den Ort aufmerksam geworden. Der hat 89 Einwohner. Also eine Stadt von Welt.
Ja.
Und da kommt natürlich oft die Frage, wie nennen sich die Einwohner? die nennen sich Ypsilonia.
Aha.
Ypsilonia. Ja.
Mhm. Genau. Der Ort ist auch total unspektakulär. Das einzig spektakuläre ist der Name mit Y.
Alter, ich weiß nicht, ob du das noch sagst. Kennst du die Stadtpartnerschaft?
Ja, ja.
Okay.
Und Y heißt Y, weil die Straßen des Ortes ein Y bilden.
Geil.
Was?
Ah ja, da kommen mal zwei Straßen, die zusammenlaufen und dann zu einer werden. Und sieht dann aus wie ein Y. Deswegen heißt der Ort Y. Ja, die waren nicht so kreativ.
Na, wie man es nimmt. Da muss man erst mal drauf kommen, sich nach seiner Straßenform zu benennen.
Ja. Ja. Naja. Es gibt Städtepartnerschaften, wie Markus eben schon entdeckt hat. Und zwar zwei Stück. Einmal mit E. E ist eine Stadt in Friesland, in Holland. Die heißt halt E mit EE, also zwei EEs.
Hm.
Immerhin ist der Stadtname damit schon doppelt so lang wie der von I. und diese beiden Gemeinden, also I und E, haben eine Städtepartnerschaft mit
Llanfair, Pwllgwyn, Gyllgo, Gerichwyr, Androbwr, Llantysilio, Gogogoch.
Ah, dieser Ort, der längste Name und so.
Genau, aus Wales.
Ich dachte aus unserer Folge so und so.
Aus sehr vielen Folgen. Bestimmt 3-4 Mal erwähnt worden. Ja.
Oh, krass, ey. Ich find's lustig.
Ja. Cool. Vor allen Dingen, ich habe am Anfang gar nicht diese Verbindung erkannt mit. Ich fand das halt nur allein schon interessant, weil es nur Y heißt.
Ja.
Aber dann habe ich gesehen, oh, Städtepartnerschaft mit.
Hat da jemand ein neues Lieblingswort?
Nein, das ist schon länger mein Lieblingswort.
Mhm. Eigentlich könnte man auch gut irgendwie so eine Filmszene machen. Manchmal gibt es ja, dass irgendwelche Leute verschleppt werden und dann irgendwo ausgesetzt werden. Und dann gehen sie nach Y und schreit, why?
Oh Gott. Ja, weil dieser alaskische, diese Stadt in Alaska, er könnte ja eigentlich auch sich Städte suchen, gibt es bestimmt irgendwo auf der Welt, die M, C und A heißen.
Ja, das stimmt. Das wäre auch noch gut.
Ja, haben sie aber nicht. Aber ich könnte es ihnen mal vorschlagen.
Gibt es nicht irgendwelche Regeln, wie man eine Stadt benennen kann? Also irgendwie so eine Mindestbuchstabenanzahl? Oder würde ich schon zwei setzen? Oder eine Maximalbuchstabenanzahl, mit der dieses Land fair, Gogogoch, irgendwas nicht mehr durchkäme?
Du meinst so wie bei normalen Namen?
Ja.
Irgendwelchen Eltern wurde jetzt verboten, ihr Kind Waldmeister zu nennen.
Warum?
Weiß ich nicht. Also sie wollten besser, als dritten Namen.
Also besser Waldmeister als Jerome Finlay Sten oder so.
Ja, der hieß irgendwie Hans Günther Waldmeister.
Solange sie ihn nicht Waldschrat nennen.
Aber irgendwie hat das Gericht oder wer da auch immer hier Standesamt oder wer da zuständig ist, halt gesagt, nee, das ist jetzt eher so für eine Eissorte vorgesehen. Das lassen wir mal.
Oh Gott.
Ja, nee, aber für Ortschaften gibt es sowas ja nicht. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn die Bundeswehr gemeinsam mit der französischen Armee ein Manöver abhalten würde, und zwar in Nordfrankreich, dann könnten lauter Fahrzeuge mit dem Kennzeichen Y durch Y fahren.
Ja, das wäre doch mal was.
Ja.
Cool.
So. Das war der Ort der Woche. Y und I. Mit einem Gastauftritt von
Llanfair Pwllgwyn Gillgo Gerichwyr yn Drobwr Llantysilio Gogogoch.
Ich stelle mir gerade vor, wenn du da wohnst und dir ein Paket oder irgendwas schicken lassen willst. Das kann doch keiner schreiben. Und in welche Adresszeile soll das denn passen?
Ja.
Wahrscheinlich haben die da schon irgendwie eine Abkürzung gefunden für sich.
Ja, wahrscheinlich. YMCA. Nee, passt nicht ganz. Schade.
Ja, ja, doch, hatten wir doch schon mal erzählt. Der heißt irgendwie dann nur Llanfair. Anstatt
Llanfair Pwllgwyn Gillgo Gerichwyr yn Drobwr Llantysilio
Gogogoch. Ja.
Also wird abgekürzt.
Also ich möchte nicht im Ausland wohnen und da geboren sein. Wenn er irgendwo deinen Geburtsort angeben muss. Ja klar.
Wo kommst du her?
Aber du kannst das super als Passwort verwenden.
Ja, stimmt.
Alles klar, Spritti, es ist wohl doch nicht Blume 88.
Nein.
Jetzt wissen wir Bescheid.
Ja, und rückwärts muss man gut im Kopf sein. Beim nächsten Thema habe ich mir auch nur gedacht, why? Was soll das? Was ist Penismuseum?
Also es gibt ein Museum, wie es schon sagt, in dem Penisse ausgestellt werden von allen Säugetieren und naja, allem, was halt einen Penis hat. Also wahrscheinlich auch Reptilien, Vögel, Fische nicht. Ja, die werden halt konserviert, schön eingelegt und ausgestellt. Und jetzt fehlt aber noch das finale Stück. Der menschliche.
Oh Gott.
Penis. Und jetzt brauchen sie jemanden, der das Ding rausrückt. Nach dem Tod. Und es gibt einen, jetzt frag mich nicht, woher, keine Ahnung, Finn, Norweger, Schweden, der sagt, okay, nach meinem Tod könnt ihr das haben, was will ich denn da noch mit einem Penis? Und es gibt einen Amerikaner, der sagt, das kannst du knicken. Ich spende meinen auch lebend. Lass vorher aber noch eine amerikanische Flagge rauf tätowieren, damit man auch weiß, woher das Stück kommt. Und die machen jetzt quasi in dem Film über das Penismuseum ja so ihren Wettstreit ein bisschen deutlich, wer da zuerst das beste Stück ausstellen darf.
Krass. The Final Member finde ich einen großartigen Titel.
Ich habe ihn nicht geguckt, den Film, weil ich immer so ein 30er Filmegucker bin. Nein. Aber ich fand es schon sehr erstaunlich, was es alles so gibt. Was für seltsame Sachen. Und ich fand es ein bisschen abartig. Naja, ich weiß nicht.
Why?
Das kann man so sagen.
Ja, das ist schon ein komisches Hobby, so ein Museum zu machen.
Ja, es ist schon eine komische Idee, das Leben spenden zu wollen. Also ich meine, nach dem Tod, okay.
Ich weiß gar nicht, ob man das ethisch, moralisch, ob das nicht schon komisch, weiß nicht.
Ich meine, du kannst ja auch Körperspender werden. Für Medizinstudenten, ja. Für Gunther von Hagen.
Ja, aber da muss sie ja auch leben. Tot sein.
Ja, also aber Lebensspenden, genau. Das finde ich komisch. Andererseits, Leute dürfen sich ja auch piercen und Body Modifications machen lassen, die Zunge halbieren, was weiß ich, was es da gibt. Und wenn halt zu deren Hobby Penis abschneiden gehört, dann okay.
Ich meine, die Sache ist einerseits natürlich, dass sein Körper soll halt mitmachen, was er will. Andererseits würde ich mich als Museum fragen, will ich sowas haben von jemand, der sich ein Körperteil abschneiden lässt, nur damit er in unserem Museum auftaucht?
Ja. Ich bin die Amis. Das finde ich halt wirklich ein bisschen krank. Ich würde es.
USA! USA!
Ja, genau. Also postmortal verstehe ich, aber Lebensspende? Nee.
Ja, und Markus und ich verstehen das, glaube ich, noch weniger.
Ja, vermutlich.
Also wenn du mal Langeweile hast und den siehst, kannst du ja uns drüber berichten. Ich habe jetzt festgestellt, den Film gibt's.
Es stellt mich jetzt auch wieder vor andere Fragen. Mhm. Wie funktionieren da so alltägliche Dinge wie auf Toilette gehen? Ist dann ein... Wie ist denn das?
Wahrscheinlich ist einfach so eine Röhre raus oder so.
Die Harnröhre ist ja inkludiert im Penis. Vielleicht kann man es irgendwie noch nach draußen legen. Ich meine, männliche Harnröhre ist so 20 Zentimeter lang. Da kann man schon noch irgendwie was draus bauen.
Also man kann ja auch, da gibt ja auch Geschlechtsumwandlungen, wo das ja, glaube ich, einfach nach innen geklappt wird quasi.
Aber... Ja, wahrscheinlich kannst du da noch, wenn vorher klar ist, dass das alles noch funktioniert und so, kann man da noch alles machen. Und wenn jetzt irgendwie durch einen Unfall oder sowas alles, ist das vielleicht schon schwieriger, ne?
Ja. Irgendwie geht's ja auch.
Aber ich weiß nicht, warum man sich sowas antut. Also ich weiß gar nicht, ob man sowas vielleicht sogar verbieten sollte. Ich weiß nicht. Also wenn, müsste er das ja wahrscheinlich selber machen. Das macht doch kein Arzt, oder?
Also auch. Selber machen?
Ist ja, so wer macht das denn? Das macht doch keiner.
Bestimmt.
Ein Arzt? Nee.
Willst du es selber machen?
Ja, das ich weiß.
Wo habe ich denn hier den Fuchsschwanz? Also.
Ja, also. Weiß nicht, ich glaube, wird schwer, da jemanden zu finden.
Ja, und dann ausgerechnet für Island, weißt du? Ich meine, wenn das irgendwie so in New York, Paris oder so dann ausgestellt werden würde, aber Island. Nichts gegen Island ist toll, aber.
Ja.
Ja, also ich habe jetzt nochmal kurz bei Wikipedia geguckt. Das Museum ist in Island. Das gibt es seit 1997 und hat über 200 Exponate. Und es hat wenigstens von jeder Art Säugetier in Island. So sieht's aus.
Okay.
Es gibt auch Exponate von Arten, die nicht in Island leben. Aber das ist die Minderheit. Und seit 2011 gibt es einen männlichen Penis. So.
Ich glaube, ich würde nicht reingehen. Aber ich finde es gut, dass es sowas gibt. So, keine Ahnung, zu Forschungszwecken vielleicht auch. Aber so eine große Attraktion ist das, glaube ich, nicht, oder?
Ja gut, kommt halt drauf an, wie groß das war.
Oh. Ja.
Ja.
Also irgendwie ist es schon interessant. Ich meine, Leute gehen ja auch in die Ausstellung von Gunther von Hagen und so weiter und so fort.
Ja, ist das eigentlich ist noch ein Ding? Gibt es noch?
Weiß ich, ist ja, das irgendwo nicht schon. Und nach so Berlin soll es auch kommen. Unter den Fernsehturmen. Und da gibt es jetzt große Diskussionen. Darf er das nicht? Das Bauamt hat es genehmigt. Das Gesundheitsamt überlegt noch, weil eigentlich ist es ja nicht erlaubt, Körperteile von Menschen öffentlich, von toten Menschen öffentlich auszustellen. Es gibt Ausnahmeregelungen, zum Beispiel das Medizinhistorische Museum Berlin, auch an der Charité, hat diverse Körperteile ausgestellt, aber es ist halt eine Sondergenehmigung. Und das ist in einem medizinischen Kontext und nicht so, wie Gunther von Hagen das macht. Ja, wobei ich ehrlich gesagt Interesse hätte, dass es nach Berlin kommt und ich würde mir das auch gerne angucken. Allein schon so, wie er das präpariert hat, das ist wirklich irgendwo Kunst. Ist natürlich fragwürdig, ob man die so ausstellen darf, also in irgendwelchen eindeutigen Positionen. Aber von der Art, wie es präpariert ist, ist das schon ziemlich beeindruckend. Wie fein gemacht das ist. Also ich habe jetzt so ein bisschen mitgekriegt, das ist alles gar nicht so einfach.
Hm. Ja. Naja, das war also die Sache mit dem Penismuseum.
Ja, und wer es gespendet hat... Könnte er vielleicht einen Film anschauen? Keine Ahnung.
Naja, oder er macht da ein YouTube-Video raus. Das bekommt bestimmt viele Klicks und wird dann wahrscheinlich auch schnell von YouTube geschmissen. Aber ich schaue ja häufig ganz gerne meist englischsprachige YouTube-Kanäle und habe die auch abonniert und die werden teilweise auch 100.000-fach oder gar millionenfach abonniert. Und was mich da in letzter Zeit richtig ankotzt, also finde ich ganz schlimm, sind diese YouTube-Brand-Deals. Das bedeutet also, neben der Werbung, die man als normaler Nutzer ohne Adblocker zu sehen bekommt, vor, manchmal mittendrin und auch manchmal nach dem Video und dann noch als kleine AdSense-Werbeeinblendung in dem Video, fangen dann noch die YouTube-Stars oder die Leute, die das da machen, an Produkte zu bewerben, aber so, dass es für, sag ich mal, den 11-jährigen Zuschauer, den Unbedarften, nicht klar ersichtlich ist, dass es halt ein Product Placement oder ein bezahlter Deal ist. Und dann bauen die das so richtig in ihre normale Videos ein. Zum Beispiel gibt es dann irgendwie so ein Abo, wo man regelmäßig so Essensboxen zugeschickt bekommt und sowas. Und dann reden die da ganz normal und ja, ich habe ja letztens dies und das gesehen und das gefällt mir total gut, ohne überhaupt irgendwie klarzumachen, dass das jetzt eine bezahlte Sache ist. Und dann gibt es noch diese Sachen, die offensichtlich bezahlt sind, so wie diese Audible-Sachen, wo dann auch ganz streng teilweise der Text vorgegeben wird.
Audible, clever hören.
Ja, das ist, glaube ich, so der Text, der vor den oder nach den Hörbüchern immer erscheint. Aber
Tom Hanks.
da gab es jetzt einen Podcast zu, der war gar nicht schlecht. Weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Was soll ich jetzt sagen? Achso.
Entschuldigung. Brauchst du einen Moment Zeit zum Nachdenken?
Ja. Ja, und diese, also ist ganz nervig, weil die ganzen YouTuber dann quasi gerade bei Audible immer genau die gleichen Sätze sagen und die gleichen Wörter, die ziemlich stark auffallen. Und mich nervt das einfach nur, dass das irgendwie, dass die sich dann halt darauf einlassen. Ich meine, die Leute, die über 1 Million Subscriber haben, die kriegen über die AdWords-Einblendung und durch die YouTube-Partnerschaft verdienen die zigtausend Dollar im Monat. Und dann müssen die noch so ein scheiß Brand-Deal machen und die Leute verarschen. Boah, geht mir das auf die Nerven. Also das finde ich schon dann so ein bisschen, weiß ich nicht, greedy und nervt mich, dann will ich schon am liebsten auf nicht mehr abonnieren klicken und so.
Hast du das dem mal drunter geschrieben?
Ja, ich hatte das schon häufig und dann, ja, irgendwie muss man, teilweise haben welche auch geantwortet, die dann vielleicht nur irgendwie ein paar hunderttausend, was ja auch schon vieles bei YouTube-Abonnenten hatten, dass man ja auch irgendwie leben muss und sowas, aber ich finde, das zieht nicht als Argument. Und wenn du halt so ein Brand-Deal machen willst, kann man ja machen von mir aus, ne? Dann soll man das aber auch sagen, ne? Wir werden gesponsert von oder wir werden dafür oder bezahlt oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, in Zeitungen muss das doch zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, auch immer ausgewiesen werden, welcher Teil jetzt eine Werbung ist.
Theoretisch ja.
Ja.
Praktisch nein, aber dann taucht es meistens bei Bildblock auf.
Stimmt. Ja.
Ja.
Und eigentlich, also mich so als Konsument nervt das schon so ein bisschen und was mich noch so ein bisschen dann mehr aufregt ist, dass viele dieser Channels auch ganz junges Publikum haben. So, YouTube ist ja eher jüngeres Publikum, so glaube ich.
Wie, deine Oma guckt nicht YouTube?
Nee, glaube ich nicht. Aber ja, das finde ich dann, also wenn man so, es gibt ja auch so VidCon oder die ganzen Konferenzen da heißen, da sieht man ja auch, welche Leute da so rumlaufen, ne? Und dass das schon eher Teenies sind, sag ich mal.
Ja. Es gibt was, VidCons?
VidCon heißt das, glaube ich, so. Es ist so eine große YouTube-Konferenz mit zigtausend Besuchern. Ich glaube, das war jetzt gerade letzte Woche oder so. Und da kommen dann die ganzen YouTube-Stars hin und machen dann so Q&A und beantworten irgendwelche Sachen und ja.
Haben sowas. Sie einen Hund? Ist er gesponsert?
Das ist so unfassbar. Also ich bin da wirklich zu alt für. Das ist so eine Welt, die komplett an mir vorbeigeht.
YouTube-Stars. Also, ich finde es zum Beispiel ganz interessant, jetzt so beim Zuschauen, Beispiel, so ein junges Paar, gerade geheiratet, beide rhetorisch ziemlich gut drauf und können interessante Sachen erzählen und die veröffentlichen halt jeden Tag ein Video. Ne? Das dauert manchmal 5 Minuten, das kann manchmal vielleicht auch 15 Minuten dauern und die erzählen da so ein bisschen über ihr Leben und die Frau ist halt schwanger. Und dann guckt man das vielleicht so über 2-3 Monate oder noch länger und irgendwann sag ich mal, ist dann die Geburt. Und ich finde, das ist schon irgendwie emotionaler oder es packt einen irgendwie mehr, als würde jetzt irgendwie auf RTL 20.15 Uhr wir begleiten eine Mutter bei ihrer Geburt oder so, weil man dann schon die Leute so kennengelernt hat und so über so eine Zeit lang begleitet hat. Deswegen finde ich das irgendwie ganz interessant so. Ja. Ja. Aber es gibt natürlich da auch viele bekloppte Channels, ne? Muss man sich halt die guten raussuchen. Ich habe fast nur Mormonen.
Erklärst du uns mal, warum?
Zufällig die sind, die ich gerne gucken will. Zum einen Jay Karl, hier die Familie, habe ich auch schon mal im Podcast irgendwann erzählt, ist halt, also so ein sehr, sehr bekannter YouTube-Channel. Und das ist, die filmen halt zum Beispiel so ihr Familienleben oder was sie alles unternehmen oder wenn sie da irgendwie bei Venice Beach am Strand lang gingen und keine Ahnung und machen da eigentlich auch ganz lustige Dinge so. Und der hat jetzt letztens, also der hat irgendwann vor ein paar Jahren so ein Produktionsstudio, Maker Studios gegründet, was jetzt von Disney aufgekauft wurde für zig Millionen Euro. Also der ist jetzt also steinreich und also hat auch ein krass hohes Einkommen durch seine YouTube-Videos an sich schon. Aber der ist, scheint irgendwie immer noch auf dem Boden geblieben zu sein. So. Und ich bin halt jetzt nicht so ein großer Fan von Religionen oder gerade auch von Religionen, die so viel, rausgehen und Leute konvertieren wollen.
Ja, verstehe schon.
Missionarsarbeit machen. Das ist ja bei den Mormonen besonders stark. Aber irgendwie zufällig sind mir die doch sehr sympathisch, trotz ihrer Religion.
Zum Thema Religion. Mir hat eine Kommilitonin letztens erzählt, dass sie gerade fastet, weil Ramadan ist. Und hat auch erzählt, dass sie nicht nur tagsüber nichts essen darf, sondern auch nichts trinken. Ich dachte mir, was? Von Aufgang bis Untergang darf sie nichts trinken und was ist, wenn sie mal einen heißen Tag erwischt und was ist, wenn sie mal mehr arbeitet und was ist, wenn sie ihre Regelblutung hat und dadurch Flüssigkeit verliert?
Ja.
Da kann sie ja keinen Sport machen am Tag, kann sie ja nichts und vorher einfach nur massenhaft trinken. Ist also.
Deswegen gab es jetzt zum Beispiel auch bei der WM-Diskussion, wie sehr sich die algerische Nationalmannschaft zum Beispiel an den Ramadan halten will.
Das geht doch gar nicht, dass du da so ein Fußballspiel durchziehst und dann nichts trinken darfst. Nicht essen, okay, aber nicht trinken geht doch gar nicht.
Nee. Aber da war das nicht sogar so, dass die Fußballmannschaft dann sozusagen eigentlich eine Ausnahme macht oder sowas? Oder das irgendwie gerechtfertigt hat, dass die doch was essen oder so?
Das klingt schon logisch. Also ich weiß, Schwangere, Kinder und Reisende sind ausgenommen. Bestimmt auch Fußballspielende.
Reisende?
Ja, wenn sie nach Mekka oder so reisen.
Ach so, ja, reisend kann man ja schnell werden, ne? Setzt man sich in den Bus und isst sich einen Döner.
Ja.
Ja, weiß nicht, ist ja jedem selbst überlassen, wie krass er das macht. Oder? Auslegungssache.
Sie wird ja auch nicht gezwungen, sie macht es freiwillig, aber sie zieht es halt durch und das finde ich krass. Wir haben jetzt bald Prüfungsphase, wenn du wie dich konzentrieren musst und lernen willst, aber die ganze Zeit nur denkst, oh, ich hab Durst, das geht doch schlecht.
Im Prinzip, also du bist ja verpflichtet als Muslim, wenn du im vollen Besitz deiner Geisteskräfte bist, volljährig und körperlich dazu imstande. Mhm. Und dann, wenn du so die Flüssigkeit brauchst, dann bist du ja nicht körperlich dazu imstande, oder? Also wenn du, keine Ahnung, das ist doch bestimmt dann alles Auslegungssache.
Ja.
Ich meine, wir Christen sind ja groß da drin, alles zu tricksen.
Wir Christen?
Ja, zum Beispiel kein Fleisch essen. Und dann wird das halt in Maultaschen verpackt. Ja. Sieht Gott halt nicht. So Sachen. Wie heißen die auf Schwäbisch? Herrgotts Bescheißerle oder irgendwie so.
Was?
Ja, jetzt ohne Mist.
Herrgotts Bescheißerle?
Ja, ja.
Wenn das nicht mal ein schöner Name ist.
Ich meine,
Mutti,
sowas.
Was gibt's heute Mittag? Herrgotts Bescheißerle.
Ja. Genau, wenn man bei Wikipedia Herrgotts Bescheißerle eingibt, dann kommt man auf den Artikel zu Maultasche.
Oh mein Gott.
Ja. Und das heißt, also eine Geschichte zur Entstehung ist, dass auf diese Weise die Zisterziensermönche, Mönche des Klosters Maulbronn, daher halt auch der Name Maultasche, in der Fastenzeit das Fleisch vor dem lieben Herrgott verstecken wollten, was im Volksmund zum Beinamen Herrgotts Bescheißele führte.
Nein.
Ja. Leicht abgewandelt erzählt man sich, dass es Protestanten waren, die der ursprünglich nur mit Kräutern und Spinat gefüllten Teigtasche heimlich Fleisch beifügten.
Jetzt waren es wieder die Protestanten.
Ja. Ich verstehe das Wort irgendwie nicht, muss ich sagen. Egal, ob beim Christentum oder bei anderen Religionen. Warum? Ich meine, dann haben irgendwelche Leute vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, mal festgelegt, dass sie meinen, dass das gut sein soll. Man kann sich ja vielleicht irgendwie so immer noch irgendwelche Ziele setzen, Gutes tun oder, weiß ich nicht, mal einen Monat kein Fleisch essen oder sowas. Aber warum denn so eine strenge Regel und sowas alles?
Ich finde auch, man kann das freiwillig machen und ist alles gut, aber dieser Zwang, das würde ja schon für mich irgendwie bedeuten, nö, mache ich nicht, aus Prinzip.
Ja. Das kann halt mal ganz gut tun, so zu fasten.
Ja.
Ja, aber dann mache ich das, weil ich das will und nicht, weil Gott mir das jetzt sagt irgendwie. Ja. Vielleicht bin ich auch zu atheistisch oder, was heißt atheistisch, nicht religiös genug aufgewachsen, um das wirklich machen zu wollen.
Ja. Ja, kann man machen, wenn man will.
Ja, finde ich nur ganz schön krass. Ja.
Ja.
Next.
Next. Was ist denn next?
Next.
0-0.
Next gibt's weniger. Next ist Abercrombie und Fitch, so eine amerikanische Klamottenmarke, bringt jetzt eine neue Größe in den Laden. Und zwar nicht extra fett für die amerikanische Bevölkerung, sondern, was die halt brauchen, Größe 000 beziehungsweise XXXS. So? Habe ich jetzt genug Xs?
Ja.
Ja, 4 Xs vorm S. Xs. Naja, ihr wisst schon. Entspricht einer deutschen Größe 28. Wenn man mal überlegt, so Durchschnitt vielleicht, Frauengröße 40, 43, 38, das ist jetzt eine 28.
Ja.
Und es ist nochmal ausdrücklich gesagt, es ist nicht wie bei Jeans die Bundweite gemeint, sondern die Konfektionsgröße.
Ist Abercrombie & Fitch nicht der Laden mit dem bescheuerten Geschäftsführer, was vor einer Weile zum Boykott oder so geführt hat?
Richtig, ja. Der Geschäftsführer, der sagt, wir wollen gar nicht, dass dicke Frauen bei uns einkaufen. Also wenn sie mehr brauchen als Größe 42 oder nee, Größe L, dann haben sie hier auch nichts verloren. Der Arsch war das.
Genau. Da stehen doch auch immer so nackte Leute vor dem Schaufenster und sowas, ne?
Nackte Männer.
Nackte Männer, ja.
Schnitzeltaktik, da wollen sie die Frauen anlocken. Aber nur die Schlanken. Alle anderen ekeln sie raus. Das finde ich ganz schön krass.
Ich wundere mich, dass das so funktioniert. Ich hätte eher gedacht, dass das, dass man sich da unwohl fühlt als Frau, wenn da so viele nackte Männer vor so einem Schaufenster stehen. Oder dass das irgendwie komisch ist.
Ja, was mich halt noch mehr stört, ist einfach diese Philosophie hier. Wir sind halt nur für ein bestimmtes Kundenspektrum da und wenn ihr nicht reinkommt, dann seid ihr leider zu speckig. Ich würde es auch nicht tragen wollen, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht.
Machen die überhaupt für Männer? Kleidung. Nee, oder?
Also.
Weiß ich gar nicht.
Ja.
Doch. Aber die ist nicht so eng geschnitten.
Also ich, du hast ja hier so einen Artikel verlinkt und ich schaue mir da gerade so ein Foto auf Twitter an. So einer Dame mit so einem Simpsons-T-Shirt. Das sieht ja schon echt krass aus. Die schreibt dann auch, diese Hose oder so ist absolut perfekt. Der Tight Gap, also dieser Spalt zwischen, ist das der Spalt zwischen den Beinen, glaube ich dann, ne?
Ja. Diese Lücke zwischen den Oberschenkeln, wenn man die Beine, also die Füße eigentlich zusammenstellt.
Puh. Ja, ich weiß nicht, wenn man sich deswegen runterhungert, finde ich das schon irgendwie komisch. Ja. Ich weiß nicht, ob es viele Leute gibt, die natürlich so eine Größe haben, ohne groß was dabei zu tun. Aber ich glaube nicht im Erwachsenenalter, oder?
Ich wollte schon sagen, es gibt viele, nur heißen die Kinder.
Ja. Also
ich weiß nicht,
blöd.
Was sie sich da denken, wem sie da einen Gefallen mit tun.
Also die schaden da ja auch Leuten mit, ne? So Leute, die nicht ganz so aufgeklärt sind oder sich davon leicht beeinflussen lassen, ne? Die hungern sich deswegen vielleicht auch einen ab, ne?
Und ich meine, ich kaufe doch ein Kleidungsstück nicht nach der Zahl, die hinten drin steht, sondern danach, ob sie mir passt. Es hilft ja nichts, wenn ich mich in eine 38 stecke und aussehe wie die letzte Presswurst. Dann kaufe ich halt eine 42 und es ist gut.
Ja.
Weißt du?
Genau.
Ja. Ich kann es nicht so ganz verstehen, warum sie meinen, dass sie das nötig haben. Vielleicht habe ich überlegt, ist es für die Frauen, die halt da reinpassen, die es tragen, so ein Statussymbol. Ich trage Abercrombie und Fitch, ich gehöre zur schlanken Seite der Bevölkerung und ich habe auch nur noch die XXXS. Naja.
Hm. Schon sehr merkwürdig.
Ja. Dann lieber in einem Ort mit komischen Namen wohnen.
Ja. Ich muss mich da nochmal über diesen Geschäftsführer schlau machen, ob das irgendwie so ein Arsch ist. 1944 wurde er geboren.
Also schon alter Arsch.
Ja, ein bisschen, ja. Schon etwas älter.
Ja.
Ja. So viel dazu. Ach ja, findet ihr Frauen eigentlich besser, wenn sie kleinere Größen haben? Ist es euch wichtig? So meine Frage, warum alle danach streben.
Man achtet doch nicht so auf die Größen, oder? Also, sondern wenn auf das Aussehen oder nicht.
Also es gibt ja auch so diejenigen, die hinten die Schildchen rausschneiden, damit keiner sieht, dass da eben nicht 38 steht.
Ist doch eigentlich auch nichts, wenn deine Frau oder Freundin, wenn die ständig festhalten muss, sobald ein größerer Windstoß kommt.
Ja.
Also. Ich verstehe das nicht. Ich finde auch Models selten hübsch übrigens. Wenn ich irgendwie so Bilder von Moden schauen oder sowas sehe, oder es heißt hier, das sind das Topmodel, ich finde die eigentlich nie attraktiv.
Ja. Ja. Ich finde es aber, habe ich jetzt schon häufiger so ein bisschen mitbekommen, dass auch, sag ich mal, natürlich dünne Menschen mittlerweile schon fast darunter leiden, dass die neue hippe Twitter-Gesellschaft immer so auf den Dünnen rumhackt. Weiß ich nicht, also wenn man jetzt nicht Richtung Magersucht sich da einen abhungert, um in irgendwelche Klamotten zu passen, sondern vielleicht einfach ganz normal dünner Typ ist, ist das ja okay, finde ich. Aber ansonsten weiß ich nicht. Also optisch finde ich das auch nicht unbedingt schön, wenn man da jetzt so wie auf dem Foto da mit dieser Nuller-Jeans, finde ich nicht attraktiv.
Ja. Sehe ich auch so.
Ja, sehe ich auch so.
Gut, dann essen wir einfach weiter unsere Bananen und Kokosnüsse.
Ja. Und ja. Simulieren Rock oder was?
Ja, genau.
Nach Hose kommt Rock?
Ja. Apfelkern hat mal ein Spiel hier vorgestellt namens Goat Simulator.
Wenn ja.
Ich mich irre, ne?
Ja.
So, und basierend darauf gibt es jetzt bei Steam ein Projekt namens Rock Simulator. Und das hat nichts mit Rock'n'Roll zu tun, sondern mit Steinen. Und ich finde das so großartig. Das ist das Lustigste, was ich gesehen habe seit seit dem Kehrmaschinen-Simulator.
Oh Gott.
Man kann nämlich Steine anschauen und sammeln. Also das ist ein Simulator für Steine-Fans.
Bitte was?
Ist man denn da in der Position vom Menschen oder ist aus der Position vom Stein oder muss man sich das vorstellen?
Aus der Position vom Menschen und dann kannst du auf verschiedenen, zum Beispiel in der Wüste oder auf Gras oder so, Steine finden und Steine von allen Seiten anschauen.
Boah, geil.
Ja. Super. Weißt doch, der Schwager von Walter White war doch auch so ein Steinesammler in Breaking Bad.
Ja.
Ja, also Leute gibt es ja wohl, die Steine sammeln. Und das ist jetzt, ne, wenn du gleichzeitig Angst davor hast, vor die Haustür zu gehen, kannst du dann am PC spielen.
Ich finde ja, diese Simulatoren sind doch irgendwie. Habt ihr schon mal sonst Simulatoren gespielt?
Nur Goat Simulator. Und der war echt ziemlich cool, ne? Das muss man zugeben.
Ich bin gerade am Überlegen. Also ich habe gern so Strategiespiele gespielt, sowas wie, wo du so Vergnügungspark aufbaust oder einen Fernsehsender leitest oder so. Aber diese reinen Simulatoren, so wie Flugsimulator oder sowas, eigentlich nicht.
Ja. Also ich habe allerdings nicht viel gespielt, muss ich zugeben, Euro Truck Simulator mir geladen und da fährst du halt mit so einem LKW über der Autobahn und über Straßen und so, ein bisschen realitätsnah, auch mit deutschen Städten und so teilweise, und da habe ich mir so beim Spielen gedacht, fände ich irgendwie lustig, wenn ihr zum Beispiel Spritti auch dieses Spiel spielen würde. Wir würden uns über Skype unterhalten und beide nehmen unseren Bildschirm auf. Na, wo bist du gerade? Köln? Ja, ich in Berlin. Und dann machen wir so einen Podcast so. Ja, Moment, ich muss eben Ware abladen. Und dann kann man das bei YouTube hochladen oder so. Aber ich fand das ganz lustig. Ja.
Ja, das war es eigentlich schon zum Rock-Simulator. Ich fand es nur so absurd lustig und habe gedacht, das geht nicht mehr zu toppen. Das ist so großartig.
Das geht echt nicht mehr, oder? Da kannst du nichts Minimalistisches mehr bringen. Nein.
Ein Spiel, wo die Aufgabe darin besteht, einen Stein zu beobachten, das kannst du einfach nicht.
Und was machen die Steine so? Verlieben die sich? Kriegen die Kinder? Verwittern die?
Nein, nicht.
Wäre ja alles viel zu übertrieben. Das ist schon sehr realistisch. Zieht es mal nicht so ins lächerliche Apfelkern.
Ja. Oh Gott.
Ist es kostenlos oder muss man was dafür zahlen, realistische Steine anzuschauen?
Ich weiß nicht, ist ja noch eine Entwicklung, noch in einer ziemlich frühen Phase. Es gibt auf jeden Fall schon Trailer mit Szenen, aber halt aus dem Alpha-Test noch.
Vielleicht wäre ja noch Sleep Simulator was, wo man dann sich 12 Stunden immer links und rechts drehen muss oder sowas. Wäre vielleicht auch noch eine gute Idee.
Oh ja, und zwar mit dem schwarzen Bildschirm. Du gehörst nur die Geräusche, wie sich jemand scheinbar im Bett umdreht. Aber du siehst halt nicht, weil du schläfst ja.
Und für so ein richtiges Highlight könnte ab und zu mal ein Auto vorbeikommen am Fenster und dann siehst du kurz, wie es ein bisschen heller wird und dann wieder weg.
Ja, wir haben hier Multimillionen-Dollar-Ideen.
Ja.
Guck mal, wenn Yo schon eine Million kriegt, ne? Was wird denn dann wohl Rock Simulator kriegen?
Stimmt.
Ja. Aber es muss ja nicht unbedingt bei Yo bleiben, oder?
Nee, Hodor macht's auch.
Was? Sorry, bevor wir dahin kommen, ich wollte nur noch sagen, was auch noch kommen wird, ist der Grass Simulator.
Wie jetzt? Gras beim Wachsen, oder wie?
Genau.
Geil.
Ja, man aber kann sich auf den Garten zulegen, wisst ihr? So.
Nicht, wenn man in einer Mietwohnung oder einem Garten wohnt.
Aber das gibt's auch in der Blumenkastenversion.
Ach.
Die ist auch mobil verfügbar, ja? Die Blumenkastenversion? Oder Blumentopf, so abgespeckter? Und dann kannst du immer und überall deinem Gras beim Wachsen zugucken. Das ist richtig krass. Wie gesagt, ja, genau. 3D mit Duft und so.
Ja, so wie früher Tamagotchi, jetzt nur.
Ja. Muss man den Stein auch füttern?
Nee, das ist
ein bisschen streicheln?
Das ist alles noch sparsamer als Tamagotchi.
Das ist eigentlich ganz unkompliziert.
So, ich wollte es nur noch loswerden. Ich habe aber irgendwie abgelenkt von Yodor.
Nee, lass noch mal kurz bei dem Simulator-Thema. Könntet ihr das irgendwie so, es gibt ja so ganz viele komische Simulator, wie du gerade schon sagtest, war das Landmaschine oder sowas?
Kehrmaschinen-Simulator.
Kehrmaschinen. Ich frage mich dann, wie man drauf sein muss oder ob man irgendwie vorher Drogen genommen haben muss, um so ein Spiel mal eben täglich 2-3 Stunden zu spielen. Was ist da die Motivation? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das nicht.
Keine Ahnung.
Naja, als Kind hast du vielleicht die Kehrmaschinen auf der Straße gesehen und immer gedacht, oh, ich will mal Kehrmaschinenfahrer werden. Und dann bist du es aber nie geworden.
Was für ein Kindheitstraum, ja, natürlich.
Ich stelle mir gerade so vor, wie so irgendwelche Programmierer und Game Designer im Raum sitzen. Was könnte nachgefragt werden noch auf dem Markt? Habt ihr euch nicht auch immer früher gefragt, wie das wohl ist, mit einer Kehrmaschine zu fahren?
Ja. Nee. Kostet, ja, wie es mit dem Gabelstapler so ist. Oder einem Kran.
Kostet übrigens 10 Euro noch.
Was denn?
Der Kehrmaschinen-Simulator 2011.
Wow, ist
doch alternativ, teuer. Aber auch kannst du ja auch kaufen den Müllabfuhr-Simulator.
Oh, der ist schon besser.
Oder den Straßenbau- und Meisterei-Simulator.
Ja.
Das sind wirklich so Dinge, die verstehe ich nicht. Also, ich kann es. Nee, ich verstehe auch Leute nicht, die sowas dann spielen. Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. So mit Flugzeug, okay, also Flugzeugsimulator, das kann ich noch verstehen.
Ja.
Wenn du so tun kannst, als könntest du Pilot sein oder sowas. Aber auf dem Computer Gabelstapler fahren oder Kehrmaschinen.
Hallo, fliegen kann jeder.
Geil, Holzfäller-Simulator, das hole ich mir nachher.
Und Sonderfahrzeugsimulator.
Abschleppsimulator 2015. Ja. Hat aber nichts mit Menschen abschleppen zu tun, sondern mit Wagen.
Der Sonderfahrzeugsimulator, da hast du so Dinger wie Zementmischer oder diese Kanalreinigung. Weißt du, wo manchmal so Kanälen dann mit irgendeinem so Schlauch in den Kanal runtergegangen wird?
Mhm.
So Fahrzeuge kannst du da fahren, wohl. Und Hebebühnenfahrzeuge. Das ist so absurd.
Bald gibt es auch Kassierer-Simulator. Kannst du immer irgendwas übers Band ziehen?
Ja.
Ach, ich weiß.
THW-Simulator.
Was ist das, CHW?
THW.
Ach so, THW. Ja, okay. Ich habe CHW verstanden. THW kenne ich.
Also eigentlich müsste man sich so Dinge mal kaufen für 5, 6 Euro, irgendeins.
Ich finde, oh, da war Gott. Ich mit der Ziege schon gut beraten. Das macht ja halt wirklich ein bisschen Spaß, alles kaputt zu machen mit dem Viech. Oh, bald sind Semesterferien, da kann ich wieder die Ziege rausholen.
Die Ziege rausholen, ja.
Ja.
Was? Disabled Girl Dating Simulator? Ich guck da besser nicht nach.
Können wir jetzt mal das Thema wechseln? Ich dreh gleich durch. Das ist alles so absurd.
Yo. Hodo. Also wir sind ja alle jetzt schon untereinander richtig fröhlich dabei, uns immer Jos zu schicken.
Ja.
Aber was würdet ihr denn davon halten, wenn wir uns ab und zu auch mal ein Hodo schicken?
Was ist denn ein Hodo? Ist das irgendwas hier aus? Ihr kennt
nicht zufällig Game of Thrones?
Game of Thrones, ich habe gedacht Harry Potter.
Nee, da gibt es doch den, der immer den kleinen Jungen trägt. Und er sagt auch eigentlich nur Hodor.
Ich guck das nicht. Ja, ich hab das und gelesen auch nicht.
Ich auch nicht. Aber trotzdem. Das sieht aber genauso aus, die App, ne?
Ja, aber die kann total andere Sachen, weißt du? Die kann Hodor. Das sind gleich zwei Silben.
Ja, und der erste Review ist auch gleich life-changing. Wahrscheinlich zu Recht.
Du solltest mal drüber nachdenken.
Ja. Hast du jetzt gewechselt? Also erreicht man dich nur noch über Hodor?
Nee.
Ach so.
Aber wir können es ja mal versuchen. Ich habe schon in der Pre-Show erzählt, heute saß ich in der Bahn, habe ein bisschen mein Unizeug gemacht. Das Handy war noch auf relativ laut gestellt, weil ich morgens Podcast gehört hatte damit. Und plötzlich kam so ein lautes Yo, weil Spritti mir ein Yo geschickt hat. Und die Dame neben mir guckte ein bisschen verwirrt, was denn da los wäre. Mit so einem Hodor ist der Effekt bestimmt noch besser.
Ja, absolut.
Ja, also wir könnten mal versuchen eine Woche lang, wie es mit Hodor so ist. Dann gucken, ob es wirklich life-changing ist.
Ich bezweifle das.
Na, du hast es ja noch nicht probiert.
Ich bin Yo-Anhänger.
Man könnte, du bist Yo-Ologe.
Vorm WM-Achtelfinale konnte man der französischen Nationalmannschaft Yos schicken.
Krass.
Zur Unterstützung.
Was?
Ja, ich folge denen auf Facebook und haben sie dann irgendwie geschrieben, dass man sie anjohen kann.
Du willst ja nur wieder für deine französische Nationalmannschaft werben.
Ja.
Jo. Mhm.
Jo.
Jo.
Ja, ist ja für manche Leute ein Pain in the ass.
Genau, so wie eine Windows-Installation zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ich habe das in letzter Zeit mal gemacht. Es ist möglich, dass ich nicht alle Schritte weiß, ne? Also dass ich vielleicht über einige Möglichkeiten nicht informiert bin. Aber ich bin wieder in die schöne Situation gekommen, mal wieder Windows 8.1 installieren zu wollen auf einem System. Und ausgehend von einem Computer, der damals mit Windows 7 gekommen ist, ne? Und dann ist es ja eigentlich so, dass man sich bei der erstmaligen Installation von Windows 8, als man das gekauft hat damals, eine Installations-DVD von Windows 8 brennen kann während dieses Prozesses, ne? Viele werden das wahrscheinlich nicht gemacht haben, weil entweder kein Rodin zur Hand oder wussten nicht, wo sie das gerade abspeichern sollen und haben das dann vielleicht übersprungen, ne? Ich hatte jetzt zwar eine, aber angenommen, man hat keine. Was macht man dann? Dann ist man unter Windows 7 und es gibt natürlich irgendwelche Developer-Subscriptions und irgendwas ganz, also was die Technikleute vielleicht wüssten, wo man sich so ein Image besorgen kann. Aber wenn man jetzt so als 0815-Benutzer vor so einem Windows 7-System sitzt mit seiner CD, die man dabei bekommen hat und möchte jetzt auf Windows 8.1 kommen, was macht man dann, ne? Dann versucht man sich erstmal vielleicht irgendwie diesen Upgrade-Manager runterzuladen von Windows und da kann man dann aber keine Seriennummer eingeben, sondern der fordert halt in der Standardversion, wenn das, also so habe ich es jetzt zumindest erlebt, sofort auf, das zu kaufen und ohne die Möglichkeit irgendwie eine Seriennummer einzugeben. Also man scheitert da irgendwie schon auf an allen Seiten. Und auch wenn man zum Beispiel irgendwie ein Detail von seiner Bestellung damals vergessen hat, gibt es keine Möglichkeit, sich irgendwie diese Informationen oder ein Login an eine E-Mail-Adresse zurückzusetzen, sondern man muss halt auf dieser Aktivierungsseite immer noch seine Bestellnummer, seine E-Mail-Adresse und alle möglichen Kram wissen, um wieder an diese Daten zu kommen. Fand ich schon mal extrem dämlich. Und selbst wenn man diese Windows 8 DVD hat, um Windows 8 installieren zu können, dann ist es ja erstmal so, dass wenn man vermutlich noch eine etwas ältere Version hat, weil ist ja schon eine Zeit her, wo man vielleicht auf Windows 8 abgegradet hat, ist das jetzt gerade zu langweilig oder kommt ihr noch mit?
Ich bin nicht so tief drin in Windows 8, also, aber ich höre dir zu.
Ja, also wenn das vielleicht schon ein bisschen was her ist, dann installiert man halt Windows 8 auf dieses neue System und man wollte ja eigentlich Windows 8.1 haben. Dafür gibt es aber kein Installationsmedium, ne? Also kein Image, mit dem man direkt Windows 8.1 installieren kann. Also installiert man erst Windows 8 und dann möchte man ja von diesem neuen Windows 8, was man gerade installiert hat, auf Windows 8.1 direkt upgraden. Das ist aber nur möglich, wenn man vorher zwei bestimmte Updates von Windows 8.0 installiert. Also muss man erstmal wieder wissen, dass man, nachdem man gerade Windows 8 installiert hat, erst nochmal Windows 8 komplett updaten muss, was Ewigkeiten dauert, wenn man irgendwie eine langsame Festplatte hat oder ein langsames System oder so, um dann Windows 8.1 über den komischen Windows Store runterzuladen. Also ich weiß nicht, ob die Leute da irgendwie zu dämlich sind oder so, oder sich einfach mal vorstellen, wie das so ist, wenn man irgendwie einen Rechner wiederherstellen will. Aber das ist einfach, der ganze Prozedere ist einfach unmöglich, finde ich.
Wer denkt sich denn sowas aus, sowas Umständliches?
Ich weiß nicht, wie man so. Also, ihr könnt mich auch gerne aufklären. Ich bin jetzt in der Windows-Welt nicht ganz so bewandert momentan mit den Betriebssystemen und es gibt da sicherlich auch Images, aber so wie ich das jetzt gerade kurz mal gegoogelt habe, ist es halt so, dass man irgendwelche Entwickler-Accounts dafür braucht, um man überhaupt an diese Images zu kommen. Und das ist schon alles ziemlich blöd gemacht, finde ich.
Keine Ahnung, wenn ich mein System neu aufsetzen will, dann kaufe ich mir einen neuen Rechner.
Das war doch früher okay. Das war früher, glaube ich, das Apple-Argument, ne? Was machen Apple-Benutzer, wenn sie ihr Betriebssystem updaten wollen, alten Rechner in den Müll schmeißen und sich einen neuen holen? Aber es stimmt natürlich so auch nicht.
Früher konnte man das ja auch bei Windows so machen, weil halt, ne, sobald du updaten musstest, da war die Rechnergeneration schon viel weiter.
Ja, und es war auch eine Zeit lang so, jetzt hat sich das, glaube ich, schon so gefühlt ein bisschen verbessert, dass immer so Updates aufeinander basiert haben, ne? Und wenn du dann zum Beispiel damals eine ganz alte Windows XP CD nur hattest und auch nicht wusstest, wie man jetzt an eine neuere mit einem Service Pack oder so kommt, dann hast du halt die CD eingelegt, Updates, und dann hast du den Computer neu gestartet nach anderthalb Stunden. Nochmal Updates. Nochmal neu gestartet. Dann warst du 5 Stunden irgendwie dabei, je nach Systemgeschwindigkeit, um da irgendwie mal ein aktuelles System draufzubringen. Also das ist so umständlich. Ich verstehe das nicht, warum die das so machen. Also dagegen muss man echt sagen, viele haben ja immer noch so die Vorurteile bei Linux, dass das ja so kompliziert wäre. Ist in manchen Bereichen vielleicht auch so und war früher auch wirklich noch deutlich mehr bekloppt, da ein System anlaufen zu bekommen, was man auch ohne viel technisches Verständnis gut benutzen kann. Aber da muss man echt sagen, dass man so ein Linux viel einfacher aufsetzen kann als Windows, finde ich, heutzutage. Ja, wollte ich nur mal meinen Ärger loswerden.
Ja. Sich über Microsoft-Produkte aufregen.
Ja.
In der nächsten Folge hören Sie: Mensch, die Telekom ärgert mich aber mit ihrem Internetzugang.
Ja, nein, aber ich meine, es gibt ja auch, ich finde ehrlich gesagt gar, also Windows finde ich gar nicht so schlimm, wie immer alle sagen, ne? Also besonders die Mac-User neigen ja dazu, das immer besonders schlecht zu reden. Ich finde auch macOS nicht schlecht, aber also Windows, ich finde, da hat sich, das läuft eigentlich ganz stabil mittlerweile.
Ich kenne ja auch nichts anderes. Ja. Also ich bin da ja schon immer mit zufrieden. Ich bin auch mit der Telekom zufrieden.
Ehrlich? Nee, da.
Daher reden wir in 2 Wochen drüber. Menno, mein Zug ist heute Morgen 10 Minuten zu spät gewesen.
Ja.
Oh du Gott. Bist ein super Kunde bestimmt, wenn du immer ewig mit allem zufrieden bist, Spritti. Keine Reklamation. Treuer Nö. Kunde.
Ja, wirklich. Ja. Kein Problem gehabt bis jetzt mit der Telekom. Ganz im Unterschied zu Arcor. Früher ja. Mal. Da wollte ich einmal was anderes ausprobieren, gleich schief gegangen. Da habe ich gedacht, nee, keine Experimente mehr.
Ja. Genau. Bei mir ist es eigentlich immer von der Geschwindigkeit, von der höchstmöglichen Geschwindigkeit abhängig.
Ist auch bei meinem Rechner. Never change a running system. Mein Windows 95 läuft und läuft und läuft.
Ja. Du bist immer der, wo sich die Webentwickler darüber aufregen, wer noch Internet Explorer 6 nutzt, ne?
Nein.
Ja, Internet du hast Explorer schon 7.
Internet Explorer benutzt doch kein Mensch.
Was denn, Netscape?
Ja.
Achso, okay.
Netscape Navigator.
Ja, tut auch. Oh Gott. Ja. Also, das ist schon. finde es eigentlich auch schade irgendwie, dass es immer noch so ein bisschen mit Hürden verbunden ist, die auch für so den Standardbenutzer meiner Meinung nach nicht überwindbar ist, so Linux zu 100% zu benutzen. Zum Beispiel irgendwie, die meisten wollen Adobe-Programme nutzen oder so, ne? Irgendwie Photoshop oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Sind noch ein paar Programme sind immer noch da, wo es richtig schade ist, dass sie halt nicht auf Linux verfügbar sind. Weil ich Linux so vom System halt auch ganz gerne nutze, wenn man da einmal drin ist, es macht halt echt Spaß, finde ich.
Ja.
Gähn.
Ja, du Freak.
Next.
Next. Primark.
Next. Primark. Also Modelfreak bist du nicht.
Nein.
Ja? Nein.
Primark ist eine Billigkette für Kleidung. So Männer, wie Frauen, Kick? Kinder. Was? Sowas wie Kick. Nur viel,
NKD.
Viel...
Gibt's NKD noch?
Ja.
Ja, bei mir in der Nähe schon. In Brandenburg gibt's das noch.
Bei mir auch.
Ja, dann gibt's okay. Das noch wohl. Ja, und die haben riesengroße Filialen mit so großem Angebot, also von Schuhen über Taschen, über Accessoires, über Kleidung. Haben sie so ziemlich alles und es ist saugünstig. Also irgendwie Hose 11 Euro, Jacke 15 Euro, T-Shirt 3 Euro, Schuhe 10 Euro. So ein Verhältnis. Und dass das ja nicht ganz fair in der Produktion laufen kann, kann man eigentlich erahnen, wenn man diesen Preis hört, oder? Ja. Und jetzt eröffnet in Berlin gerade heute die zweite Primark-Filiale am Alex und da kommt nochmal Kritik auf. Es gab auch so einen kleinen Skandal, dass in die Kleidung Zettel von den Angestellten Nähern eingenäht wurden, in denen sie um Hilfe bitten, weil die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, so schlecht sind. Das hat sich aber herausgestellt, dass das ja ein Fake war.
Fake.
Also, genau. Weil Primark gehört zur Ethical Trading Initiative, also eine Initiative, die sich für ethischen Handel einsetzt. Und für bessere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie kämpft. Klingt für mich total widersprüchlich zu dem, was sie da mit den Preisen treiben. Und das heißt ja auch mal wieder, okay, ihre eigenen Fabriken sind dann vielleicht kontrolliert, aber die kaufen ja auch Sachen zu und die werden nicht so gut kontrolliert.
Ja.
Keine Ahnung. Für mich ist es so ein Hin und Her. Kann ich da eigentlich was kaufen, wenn ich weiß, dass es unter den Bedingungen produziert wird? Oder was für eine Qualität hat das Ganze denn dann? Würdet ihr da was kaufen?
Ja.
Oder bei Kick? Oder
ja.
NKD?
Ja. Nein, aber ich finde immer, es ist schwer zu unterscheiden. Ne? Es gibt natürlich so Unternehmen, die dafür bekannt sind, dass sie unter besonders fairen Bedingungen produzieren oder so. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, selbst wenn ich Markenkleidung oder so kaufe, da kann auch sein, dass einfach nur der Typ, der dem die Marke gehört, da einfach 90% kriegt und trotzdem das irgendwie unter Scheißbedingungen fertigen lässt. Ich bin einfach, ich weiß halt nicht, ob das jetzt qualitativ ein Unterschied ist. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig.
Ich denke auch, bei Primark ist es halt besonders günstig, aber lässt H&M das jetzt besser produzieren? Die verkaufen es vielleicht einfach nur teurer. Ich glaube, das sollte einen generell so ein bisschen nachdenklich machen. Wie viel braucht man eigentlich? Wie viel konsumiert man eigentlich? Und ist es jetzt nötig, sich das dritte dunkelblaue Shirt zu kaufen, wenn man noch ganz viele andere hat? Egal woher und wie teuer. Ich glaube, für manche ist es so, sie können sich halt nicht so viel leisten. Dann kommt Primark gerade zurecht. Aber Überkonsum muss trotzdem nicht sein. Obwohl einem sowas wie Primark genau das ermöglicht.
Ja. Ja, ich habe da, glaube ich, mal ein Video von gesehen, irgendwie so einen kurzen Ausschnitt. Da sind ja Leute irgendwie mit Taschen über Taschen und total viele Ware dann an der Kasse und so, ne?
Ja, ich war mal in einem Primark in London, da gab es noch keine in Berlin. Und das war Oxford Street, das war riesig, wirklich riesig, wie ein Theatersaal, 2 Etagen. Es war unglaublich voll. Jeder hatte riesige Beutel oben, hatte einfach alles reingestopft. Vor den Umkleiden war eine 10 Meter lange Schlange. Die meisten haben sich irgendwo zwischen den Gängen umgezogen und die Sachen anprobiert, keine Hemmung. Was nicht gepasst hat, wurde einfach irgendwo hingeworfen. Also, es war richtig schlimm, es war Krieg.
Krieg.
Ja, Primark war Krieg. Ich weiß nicht, wie es jetzt in denen in Berlin ist, aber es war echt kein angenehmes Gefühl, da einkaufen zu gehen. Ich habe ein Shirt gekauft für 3 Pfund, ja, so ein Billigscheiß. Ist okay, ist Baumwolle. Zieh ich an, aber kein gutes Gefühl.
Wenn also man irgendwie muss es, ja schon, muss es ja schon klar sein, dass man bei dem Preis irgendwie keine fairen Bedingungen mehr haben kann, ne? Also, aber ich weiß auch nicht, wie man jetzt herausfinden kann, wenn ich jetzt zum Beispiel, was ist denn jetzt mal eine teure Marke oder eine teurere?
Esprit?
Esprit oder Diesel oder sowas, ne? Woher weiß ich denn, dass die irgendwie besonders fair anfertigen lassen oder wie viel letztendlich einfach nur dadurch aufgeschlagen wird, dass die viel Werbung machen und so und deren Marke bezahlt werden muss und so?
Ja.
Ja gut, gibt es nicht bestimmt so Sachen, wo du Internetseiten, wo du halt rausfinden kannst, bei wem du halt einkaufen solltest, wenn du nachhaltige Kleidung willst oder von wo nur Rentner angestellt sind in der Näherei oder so. Ich habe keine Ahnung, aber.
Bestimmt gibt's ja.
Gibt's doch bestimmt so, keine Ahnung. Ich kenne mich da zu wenig aus. Das ist. Beschäftige mich damit halt nicht, aber sowas gibt's ja bestimmt.
Ich glaube, wenn man alles nur ökologisch korrekt kauft, fair produziert, das wird einfach sauteuer. Wir haben hier ein Naturkaufhaus in der Nähe und da kaufst du dein Shirt, dein Pullover immer für 50, 60, 70, 80 Euro. Und ich meine, als Student oder so kann man das doch nicht machen.
Nee. Das geht doch nicht. Aber ich meine, ja klar, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber wenn es so ein System gibt oder irgendwie so eine Organisation, was wo man dann quasi so ein Siegel bekommt und was ein wenig garantiert, dass es unter fairen Bedingungen produziert wurde, wäre ja vielleicht schon mal irgendwie so ein Anfang. Aber wenn es halt, wie du sagtest, schon irgendwie gleich das Zehnfache kostet, für ein T-Shirt dann irgendwie, weiß ich nicht, ja, oder Zehnfache ist vielleicht übertrieben, aber das Fünffache kostet, ist schon schwer, das teilweise so zu rechtfertigen, wenn man nicht so viel Geld hat, ne?
Ja, also ich glaube, es kommt einfach darauf an, egal was du kaufst, dass du halt überlegst, brauchst du es, dass du es ein bisschen mit Bewusstsein und in Maßen konsumierst. Wenn du dir halt nicht die besser produzierten Sachen leisten kannst, dann musst du wahrscheinlich auch irgendwo zu Kick und Primark. Ja.
Also,
ich überlege, würde ich da halt hingehen oder nicht? Ich meine, das ist ja jetzt in Berlin. Aber ich denke mir mal so, einerseits blöde Atmosphäre und andererseits, ob das denn toll ist, so ein Billigkram.
Was ich zum Beispiel, wo ich überhaupt nicht hinterkomme irgendwie, ist diese mega teuren Marken, was dann meistens ja Frauen, ne, irgendwie so Handtaschen, ich weiß nicht, Louis Vuitton oder was da alles für Marken gibt, wo man dann teilweise, weiß ich nicht, 4.000 Euro für eine Tasche bezahlt. Ich verstehe das nicht. Ich komme da nicht hinter, wie man sowas tun kann. Das ist doch, was? Weißt du das?
Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, stell dir mal vor, das Ding hat einen Kratzer, das Ding hat irgendwas, was den Wert mindert. Das kannst du doch nicht als Gebrauchsgegenstand, was eine Tasche eigentlich ist, einsetzen, sondern immer nur, oh, meine Tasche. Oh.
Aber das Ding ist doch schon 50% weniger wert, wenn du aus der Ladentür rausgehst, oder?
Ja.
Und dann, ich habe auch schon mal hier diese ganz tolle Sendung Shopping Queen geguckt mit Guido Maria Dingens, Bummens. Und da sind da ja teilweise auch Leute, die haben da wirklich, weiß nicht, im Schrank so 50.000, 60.000 Euro Taschen und Schuhe stehen, ne? Da frage ich mich so, was deren Motivation ist. Also klar kann man sich irgendwie so eine teure Tasche kaufen, um so ein bisschen anzugeben, ne? Also weiß ich nicht, dann läuft man halt mit einer 4.000 Euro Tasche rum und kann ein bisschen prollen, aber dann sich den ganzen Schrank auch noch mit ganz vielen von diesen Taschen zuzustellen. Gott.
Was ist eigentlich das Prinzip von Shopping Queen? Das habe ich nie verstanden.
Also das Konzept von der Sendung.
Ich habe das noch nie geguckt, alle sprechen darüber, worum geht's denn?
Da sind 5 Frauen, die kriegen jeweils also meistens Frauen, die kriegen jeweils 500 Euro und müssen da innerhalb von so und so vielen Stunden, ich glaube 4 oder 5, müssen die sich ein Outfit zusammensuchen nach dem Thema, was von diesem Guido vorgegeben wird. Okay. Und während die dann kaufen, werden die mit Kameras begleitet und der Guido da kommentiert dann die Geschehnisse mit so einem, ja, und versucht dabei halt so ein bisschen lustig zu sein oder so Kommentare abzugeben.
Und was ist schon ganz, dann, was der Sinn des Ganzen?
Der Sinn ist einfach, dass man da zugucken kann, wie die Frauen sich so die Outfits zusammensuchen, was sie sich aussuchen, was sie vielleicht auch schön finden. Gleichzeitig bekommt man noch so einen Blick in deren Wohnungen, weil die anderen, also das geht immer so reihum. Da ist zum Beispiel, dieses Mal findet es in, keine Ahnung, ich sag mal Köln statt. Und dann gehen die jeweils am Anfang immer in die Wohnung oder in das Haus von der Kandidatin, die an dem Tag mit Shopping dran ist. Und dann sieht man noch so ein bisschen, was sie in ihren Schränken hat und keine Ahnung, ob sie einen Hund hat, wie die Wohnung aussieht. Das ist, glaube ich, so einfach so ein bisschen Voyeurismus und dazu halt gepaart mit diesem Guido, der dann vielleicht mal ab und zu diesen, so einen Kessenspruch drauf hat oder so.
Und was ist der Guido? Irgendein Modemensch.
Modedesigner.
Oh. Das würde mich ja überhaupt nicht reizen. Ich habe letztens erst wieder gelesen, irgendwie die Deutschen gucken durchschnittlich 4 Stunden am Tag Fernsehen. Ich dachte mir, wer guckt denn 4 Stunden am Tag Fernsehen? Wer hat denn die Zeit dafür? Okay, Rentner. Aber ansonsten? Oder welche Rentner gucken denn meine 4 Stunden mit?
Sputti und ich. Nein. Fernsehen, ich weiß nicht, ob Serien oder Internet on Demand auch zu Fernsehen zählt mittlerweile. Also nur Fernseher fände ich auch schon ziemlich hart, 4 Stunden.
Aber ich meine, meine Großeltern kriegen das hin, das ist kein Problem.
Viele haben ja auch so nebenbei laufen, ne? Das ist nichts für mich. So. Sputti hat ja auch schon mal gesagt, der guckt irgendwie eine Serie nebenbei. Das könnte ich, glaube ich, nicht.
Ich höre euch sogar nebenbei zu.
Ah. Boah. Und schaut dabei noch 2 Serien parallel.
Ja. Schreibt noch einen Blogartikel.
Juhu. Ja, ja. Putzt nebenbei ein paar Schuhe, passt auf die Kinder auf und hast noch ein Essen auf dem Herd. Also, ich weiß es nicht. Nebenbei Fernsehen ist gar nichts für mich. Viele sagen auch, ja, sie können super lernen, während sie den Fernseher laufen haben. Geht bei mir überhaupt nicht.
Ich merke das auch immer, wenn ich zum Beispiel Hörbücher höre. Ich kann dabei natürlich nebenbei alle möglichen Haushaltsarbeiten machen. Aber wenn ich mich dann irgendwie mit dem Hörbuch vorm Rechner setze und dann irgendwie wieder so Newsseiten durchklicke, dann merke ich irgendwie so nach 20 Minuten, dass ich gar nichts mehr mitgekriegt habe von dem Hörbuch. Das ist auch immer ein bisschen nervig.
Das geht auch manchmal auch so. Auch wenn ich unterwegs bin und dann irgendwie im Kopf über irgendwas nachdenke, also irgendwas, was nichts mit dem Podcast oder dem Hörbuch zu tun hat. Und nach einem Moment fällt mir auf, verdammt, ich weiß gar nicht mehr, über was die jetzt geredet haben oder was da erzählt wurde. Muss da wieder zurückspulen.
Ja.
Weil ihr gerade ne, bei Primark mit diesem Ethical irgendwas bla 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 erzählt habt. Walmart in den USA, habe ich kürzlich gelesen, bringt jetzt ein neues Label raus, unter anderem, und zwar Woman-Owned oder Women-Owned, was Produkte zeigt, die von einer Firma hergestellt wurden, wo die Geschäftsführerin eine Frau ist.
Mhm. Okay.
Und ich weiß nicht so, was ich darüber denken soll. Also Fairtrade verstehe ich und sowas. Oder Bio, so, ne? Aber wenn jetzt eine Frau Chefin von einem Laden ist, heißt ja jetzt nicht zwangsläufig, dass das frauenfreundlich ist, der Laden, ne?
Nö.
Nö.
Überhaupt nicht. Und das ist mir schon etwas suspekt.
Ja.
Fand ich irgendwie... Wusste ich nicht so, was ich drüber denken sollte. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie so teilweise eine PR-Aktion, weil die... vor einer Weile nicht so gut mit ihren schwangeren Mitarbeiterinnen umgegangen sind und da einen ziemlichen Shitstorm für bekommen haben.
Ja.
Und bestimmt haben sie jetzt gedacht, da müssen wir was tun, dass die Frauen uns wieder mögen. Ja. Naja.
Ich muss da denken an Der Teufel trägt Prada und da war ja auch der Chef der Vogue eine Frau. Und es hat nicht geholfen und sie war ein schreckliches Monster.
Mhm.
Ja, nee, ich meine das halt auch in dem Sinn, nur weil jetzt die Chefin eine Frau ist, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass auch ganz viele Frauen in der Produktion oder so eingestellt werden.
Mhm.
Ne, ich meine, es könnte ja im Prinzip ein Laden sein, wo die Frau ist die Chefin und ansonsten arbeiten dann nur Männer. Und trotzdem wird das Unternehmen dann mit diesem Label ausgezeichnet, Women Owned. Und man würde dann quasi annehmen, das wäre jetzt besonders frauenfreundlich oder sonst irgendwie sowas.
Mhm.
Ja.
Ja. Sind wir durch damit?
Mhm.
Ja.
Mhm. Ja.
Kommt jetzt das, was ich befürchte? Kommt jetzt was mit Serien?
Mhm. Jetzt sei mal ruhig. Ich habe jetzt gerade eben zwei Socken gestrickt, während du über Primark erzählt hast.
Du kannst auch Socken stricken? Cool, Spritti.
Ich konnte früher mal stricken und häkeln. Ja. Ich habe das dann nur nicht mehr weitergemacht. Meine Oma hat mir das mal beigebracht.
Links, oh, kennst du ja noch Strickt
fallen lassen?
Kennt das Strickliesel noch?
Ja, habe ich gemacht.
Ich auch.
Süß.
Das war auch einfach.
Ja. Ich habe mir früher Teddybär gestrickt. Ja. Oder gehäkelt.
Was?
Ich glaube gehäkelt, ja.
Ist ja voll skilled.
Ja. Inklusive Hut und Mantel.
Boah. Hm.
Boah.
Ja. Ich wollte aber über Turn reden.
Turn around. Entschuldige.
Singe ruhig weiter. Turn ist eine US-Serie und sie spielt in den USA und zwar so 1776 und 1777 in Setucket. Setucket liegt in Long Island, New York. Und da spielt, wie die Geschichtslehrer jetzt schon gemerkt haben, in der Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Und es dreht sich im Prinzip um den ersten Spionagering der USA. Der dazu beigetragen hat, dass die USA die Briten vertrieben haben, also den Krieg gewonnen haben. Hauptperson ist ein junger Farmer namens A.B. Woodhull, gespielt von Jamie Bell, den man nicht kennen muss. Also da sind keine so bekannten Schauspieler dabei. Die Bösewichte, okay, die kennt man vom Sehen, aber und der lebt mit seiner Frau, die eigentlich nicht seine große Liebe war, aber er hat sie geheiratet, weil sie seinem Bruder versprochen war und sein Bruder dann gestorben ist. Sein Bruder war Soldat für die Briten. Lebt er halt auf seiner Farm und naja, kommt ziemlich schlecht zurecht. Also, ne, die Ernte ist mal schlecht und man verdient dann nicht so viel. Sein Vater ist aber der Ortsvorsteher oder was weiß ich, also so der wichtigste Mann im Ort und ein Freund der Briten, denn der Ort ist noch nicht befreit, ist von Briten besetzt, es gibt eine kleine Garnison da mit jeder Menge Arschlochsoldaten und unser Hauptdarsteller trifft dann in einer der ersten Folgen auf einen alten Jugendfreund, der mittlerweile irgendein höheres Tier im Bereich der, wie heißt das, Aufklärung, also Intelligence, ja, der Aufklärung wahrscheinlich, der Armee von George Washington ist. Und der ihn dann quasi so mal benutzt und sagt, hier, versuch doch mal das und das rauszufinden und gibt dann irgendwelche Signale an uns. Und ja, so wird er da halt mit reingezogen als Verschwörer quasi. Ständig in Angst, entdeckt zu werden, und muss sich auch so tarnen, als wäre er eigentlich pro-britisch. Und arbeitet dann zusammen mit seiner Jugendliebe und muss das wiederum vor seiner Frau geheim halten. Und dann gibt's böse Soldaten, die da nichts Gutes im Sinn haben. Darum dreht sich's eigentlich. Also Spionage in ihren frühesten Anfängen.
Ah, oh, cool.
Ja, das ist, ja, keine Ahnung, cooles Setting. In letzterer Zeit gibt's ja öfter so Historien-Serien, aber jetzt eine Spionageserie im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg hatte ich noch nicht gesehen. Gefällt mir, ist ganz nett anzuschauen. Es gibt die erste Staffel, hat 10 Folgen. Läuft auf AMC, also ist quasi die Serie, die nachdem Breaking Bad ausgelaufen ist, ist die angelaufen. Hat aber nicht den Erfolg von Breaking Bad, ist auch qualitativ nicht so gut, aber unterhaltsam ist auf jeden Fall. Ich gebe mal der ersten Staffel so, ich weiß nicht, so 6,5 bis 7 Bananen. Bestimmt noch steigerungsfähig, aber so schlecht ist es nicht. Die Apfelkernfrage ist, eine Folge dauert 42, 43 Minuten. Nur der Pilot dauert über eine Stunde.
Das ist in Ordnung. Ja. Als Ausnahme.
Ja. Und das basiert auf einem Buch, wenn ich mich nicht irre, namens Washington Spies, The Story of America's First Spy Ring.
Ja. Ja.
Mit einem sehr coolen Intro. Also das, ja, das lohnt sich zu gucken. Da haben sie sich sehr Mühe gegeben. hat, wenn ich mich nicht irre, auch eine zweite Staffel bekommen, die dann irgendwann nächstes Jahr läuft.
Ist das überwiegend interessant für dich wegen dem historischen Aspekt, oder ist die Handlung an sich auch schon so?
Ja, die Handlung ist halt auch interessant, weil du halt schon da mitdenkst, wird er jetzt enttarnt, was muss er machen, weil er auf der einen Seite dann zum Beispiel britisch auftritt, deswegen von den Leuten gehasst wird, die die Briten hassen. Aber so. Er kann ja nicht sagen, hey, eigentlich bin ich einer von euch und ich verrate die ganzen Militärgeheimnisse an Washingtons Armee, sondern er muss halt so tun, als wäre er auf Seiten der Briten. Ja. Und dann gibt es da natürlich auch Leute, die ihm nachspionieren und überzeugt sind, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Ja. Weil er so bei ein, zwei Sachen erwischt wurde, wo er sich sehr gut rausreden konnte, aber sind halt Leute misstrauisch. Und also der lebt dann auch schon ein bisschen von dieser halt normalen Spionagespannung, die man halt auch bei modernen Spionageserien hat. Nur die arbeiten halt noch sehr mit sehr vielen anderen Mitteln. Da gibt's halt keine toten Briefkästen oder sonst irgendwie sowas, sondern wenn es eine Nachricht gibt oder irgendeine Meldung, dann wird halt sonntags die Unterwäsche aufgehängt. Und wenn es nichts zu melden gibt, dann wird sonntags keine Unterwäsche aufgehängt im Garten. Ne? So funktioniert das dann halt so mit so ganz alten Mitteln. Ja. Und das ist halt jetzt gerade so, läuft das so an. Also ich glaube, in der zweiten Staffel wird das dann noch, sieht man noch mehr Spionage-Action. Könnte ich mir vorstellen.
Ja. Ja. Cool, cool.
Und es tauchen natürlich Deutsche auch drin auf, die Sauerkraut machen oder erzählen, wie Sauerkraut zubereitet wird.
Klischee.
Ja, weil, wissen ja die wenigsten, aber es sind unglaublich viele Deutsche beteiligt gewesen am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ja. Ich glaube, also, ziemlich viele Hessen halt, hessische Söldner.
Ganz spontan, Spritti, ich fände es viel besser, wenn die Deutschen nicht Sauerkraut, sondern Herrgottsbescheißerle machen würden.
Ja, stimmt, aber es waren halt Hessen und keine Schwaben.
Ja. Ich habe noch als Schmankerl zum Schluss noch wahrscheinlich einen der besten Simulatoren gefunden, falls ihr es mal spielen wollt. Interspecies Pigeon Dating Simulator heißt Hatoful Boyfriend. Und es geht darum, dass ein Mädchen versucht, mit Tauben zu daten. Also man muss mit den Tauben daten. Das ist bestimmt auch hochinteressant. Ihr dürft einmal raten, aus welchem Land es kommt.
Japan. Asiatisch?
Ja. Ja. Natürlich richtig.
Dann wurde jetzt irgendwie Kinderpornografie verboten.
Ach. Jetzt erst.
Ja.
Oh nee, ne?
Ernsthaft? Das hab ich, ja, okay. Habe ich eine Sendung von John Oliver gesehen. Da bin ich auch so aus allen Wolken gefallen. Ich habe gedacht, wie? Das ist da erlaubt gewesen? Was? Ja. Also sie machen da ja in die Richtung sehr merkwürdige Sachen mit ihrem ganzen Zeichentrickzeug.
Ja. Das sind die Mangas, die dann immer später nachts im Fernsehen kommen, in der Werbung, wo du denkst, was für komische Frauen, gezeichnete Frauen sind das denn?
Ja.
Manga-Mädchen.
Ich kann, also mit japanischer Kultur kann ich ja relativ wenig anfangen. Eigentlich gar nichts.
Ich mag Sushi.
Ja, okay, Sushi mag ich auch, aber diese keine Ahnung, amerikanische Kultur verstehe ich alles und so weiter, aber japanische Kultur komme ich nicht mit klar, also interessiert mich auch nicht. Auch dieses ganze Manga, Cosplay, sonstiges Zeug kann ich nicht nachvollziehen, hat mich nie interessiert. Aber ich glaube, das kam auch erst so hier zu uns, nachdem meine Jugend auch vorbei war. Da konnte ich nicht mehr so drauf geprägt werden. Ja. Also ich meine, die Form, wo sonstiges japanisches Zeug hierher kam, war dann Heidi-Zeichentrickserie. Oder Vicky kommt doch, glaube ich, auch aus Asien irgendwie.
Was? Vicky kommt aus Asien?
Ja, ja, ich meine schon, die Zeichentrickserie an sich kommt aus Asien.
Hm. Ja. Ich finde japanische Kultur auch irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Also ich bin ja jünger als ihr und in meiner Jugend gab es auch viel mehr Mangas zum Beispiel und ich finde das nicht so schlimm. Also ich habe auch mal so eine Manga-Figuren gemalt in meinen jüngeren Teenager-Jahren, weil ich das toll fand. War nie so besonders gut, aber ich habe es gemacht.
Ich
und auch meine Manga-Serie geguckt, ja.
Ich sage jetzt nicht, dass das schlimm ist, nee, dass ich da ein Problem damit habe. Nur ich kapiere das nicht. Also mir fehlt da jegliche Faszination und es interessiert mich überhaupt nicht.
Ja. Ich habe auch immer noch, das ist wahrscheinlich auch falsch, weil ich einfach zu wenig Kontakt habe mit der Kultur oder so, aber ich habe immer noch so im Kopf, dass in Japan so sehr alle autoritätsgehörig sind, irgendwie, sag ich mal, auch früher war es ja immer so, dass irgendwie, sag ich mal, man für ein Unternehmen oder so gelebt hat quasi schon, ne, und ja, also irgendwie habe ich dann immer noch so einen komischen Gedanken im Kopf. Vielleicht stimmt das heutzutage alles gar nicht mehr. Die Jugend ist wahrscheinlich auch schon anders drauf. Oder dass man einfach so hinnimmt, was einem gegeben wird, egal wie scheiße es ist sozusagen und, sag ich mal, wenig sich gegen irgendwas, wie nennt man das, gegen was empört öffentlich.
Aufregt, protestiert.
Ja.
Jo. Vicky und die starken Männer heißt eigentlich im Original Shiizana Bainku Bike.
Es ist echt was Asiatisches?
Ja. Ja. Wurde genau wie Biene Maya und Pinocchio im Auftrag von ZDF und ORF als Anime in Japan produziert.
Krass.
Also es wurde in Auftrag gegeben, ne, von ZDF und ORF, aber in Japan produziert.
Ja.
Ich war auch mal überrascht, als ich das gelernt habe. Und Vicky und die starken Männer lief nur 2 Jahre. Und zwar 72 bis 74.
Und ich habe lange gebraucht, um mitzukriegen, dass Vicky kein Mädchen ist.
Vicky ist kein Mädchen? Hey, hey, Vicky, die Wikinger, zieh fest das Segel an.
Ja.
Ja. Ich habe das früher gerne geguckt. Ja. Es gab übrigens ein Hörspiel 1965 von Vicky, wo Vicky gesprochen wurde von Marius Müller-Westernhagen.
Okay.
Kennt ihr noch? Kennt ihr nicht mehr?
Marius Müller-Westernhagen gehört vom Namen, aber ich glaube, dieses mit der Waffe und es gibt keinen Waffenschein, hat er gesungen.
Nö. Und Freiheit und gib Bayern zurück an die Bayern.
Okay.
Ja, Gott, ich merke wieder, ich bin alt. Kommt, wir hören auf.
Ist okay, Spritti.
Ja, ja, ist gut.
Jo, jo.
Ja, das war's. Ja, ihr braucht diesmal auch gar kein Feedback hinterlassen, weil wir haben ja beim nächsten Mal die Folge noch gar nicht veröffentlicht. Nein, hinterlasst uns bitte Feedback. Ja.
Weißt du, wie wir die Leute ganz verwirren können, wenn wir die Folge jetzt vor der vorherigen veröffentlichen?
Boah, das wäre fies. Obwohl, ja. Lass uns das machen. Nein.
Hä, über was reden? Hier habe ich eine Folge verpasst.
Genau.
Gut. Bis zum nächsten Mal. Oder übernächsten Mal. Oder letzten Mal.
Wer weiß, wann Markus das schafft. Irgendwann.
Ja.
Bis irgendwann. Bis in die Zukunft.
Tschüss.
Ja. Tschüss.
Tschüss.